Herzlich willkommen zum Podometer-Podcast. Von und mit Marco Litzenberg. Heute eine Folge aus der Serie Landfunk. Und dieser Podcast wird euch präsentiert vom Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalts. Und wenn der Waldbesitzerverband das schon präsentiert, dann geht es natürlich auch um das Thema Wald, in dem es gar nicht mehr so wirklich märchenhaft ist. Aber ich habe mir einige Märchenfiguren eingeladen hier zur Diskussion über den Wald. Da ist eine Königin, die Waldkönigin Sachsen-Anhalts, Christiane Heinrichsvogel. Hallo.
Hallo in die Runde.
Und wo eine Königin ist, ist der Prinz nicht weit. Franz Prinz zu seinem Salm, der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes. Hallo.
Ich grüße die Runde ganz herzlich.
Und als Dritter im Bunde Forstwissenschaftler Henrik Razzo vom Holzimpulszentrum Rottleberode hier im Südharz, bei dem wir heute auch zu Gast sind.
Ja, hallo.
In der letzten Zeit wird ja viel über den Wald gesprochen und geschrieben. Der Spiegel hat letzte Woche damit sogar aufgemacht. Aber es wird anscheinend noch zu wenig gesprochen, habe ich oft das Gefühl. Es gibt ganz viel Gesprächsbedarf, deshalb auch dieser Podcast. Was ist denn Ihre Hoffnung, Herr Salm? Sie präsentieren das ja sozusagen als Waldbesitzerverband. Was soll dieser Podcast leisten?
Dieser Podcast soll leisten, dass wir uns mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen, und zwar so, wie es die Zeit erfordert, nämlich die Zeit des Klimawandels. Das heißt, tatsächlich ohne Vorurteile, ohne Vorbehalte in der Sache uns der Situation stellen, dass da ein Wandel ist, den die Natur nicht verkraftet. Schon Humboldt hat gesagt, dass sich das, was wächst, danach bestimmt, wie der Standort ist und wie das Klima ist. Und jetzt haben wir einen Wandel. Das heißt, das, was wir hier am Standort hatten, ist möglicherweise nicht mehr das Richtige. Und das ist eine Mammutaufgabe, weil nun mal Bäume langlebige Lebewesen sind, die man nicht eben wie beim Getreide mal dreschen kann und dann sind sie weg und dann stelle ich was Neues auf den Acker, sondern die brauchen ihre 100 Jahre. Und das ist natürlich die Riesenherausforderung für uns. Einerseits sind wir in der Opferrolle, wir sind Betroffene des Klimawandels, weil tatsächlich die CO2-Emittenten ihren Dreck in die Luft blasen und wir das alles schlucken dürfen und damit insbesondere infolge der Stürme, die sich daraus zum Beispiel generieren oder auch der Verschiebung im Klima durch Dürre oder zu viel Regen, was auch immer, die Folgen im Wald merken, ganz massiv merken, wie man dieses Jahr merken kann. Und andererseits vor der Herausforderung stehen, zur Lösung des Problems beizutragen, das heißt durch neue Bäume wieder CO2 zu binden. Und da ist natürlich die große Frage, was für ein Baum steht in 100 Jahren da und lebt auch noch in Sachsen-Anhalt?
Sie haben schon gesagt, es ist eine ziemlich katastrophale Situation gerade im Wald. Ich als Normalbürger, ich bin jetzt auch gerade hierher gefahren durch den Harz, durch den Südharz. Es ist nur punktuell, habe ich den Eindruck, oder es täuscht dieser Eindruck. Woran kann der Normalbürger diese Katastrophe denn tatsächlich sehen?
Ich denke, das konnte man dieses Jahr besonders gut erkennen. Die Laubbäume haben einfach schon im Sommer Laubbraun. Das ist ganz offenkundig. Ja. Und gerade alte Buchen, alles was über 120 Jahre alt ist, schmeißt die Rinde, hat Schleimfluss. Das sind Dinge, die sind normalerweise bei ganz, ganz alten Bäumen, die kurz vorm Exitus der Fall sind, gegeben, aber nicht bei Buchen, die 120 Jahre alt sind und etwas drüber. Selbst die jungen Bäume gehen im Löffel ab und das in Umfängen. Jeder kann das in seinem Garten beobachten. Erst recht betrifft es natürlich die Koniferen oder auch die Fichte. Aber letztlich sind Fichte und Buche da und alle Bäume in der Leidensgemeinschaft, weil Bäume als langlebige Lebewesen sich an ein gewisses Klimaniveau gewöhnt haben. Und wenn das ad hoc geändert wird, dann ist das so, wie wenn man einem, der mit Gehhilfen geht, die Gehhilfe wegnimmt. Das ist brutal, dann fällt er um. Und genau das erleben wir zurzeit.
Aber wo man es genau dran sehen kann, wir kommen jetzt in den Herbst, die Blätter färben sich tatsächlich, aber normalerweise Nadelbäume färben sich ja nicht und die sind besonders hier im Südharz auch braun. Auf dem Weg zu Ihnen, Sie können das wahrscheinlich auch bestätigen, Herr Razzo, Sie sehen das jeden Tag, oder?
Ja, leider, auch schon seit 2 Jahren hat sich das angekündigt. Das Sterben der Fichte war leider vorherzusehen und ich muss auch sagen, die Forstwirtschaft hatte eigentlich sehr früh darauf reagiert. Seit 30 Jahren läuft ein großflächiger Waldumbau. Es ist auch nicht mehr Lehrmeinung, dass man nur Fichte pflanzt, sondern es wird versucht, tatsächlich aktiv gegen den Klimawandel den Wald umzubauen. Und diese Versuche laufen. Das ist nicht einfach nur eine Papierbeschreiberei, sondern aktive Forstpraxis. Aber die Waldlösungen, die bisher unterrichtet wurden, die funktionieren seit diesem Jahr tatsächlich nicht mehr. Man sieht auch an vielen Nebenbaumarten, wie der Hainbuche beispielsweise, dass dort absolute Panikreaktionen der Bäume erfolgt sind, dass zum Beispiel die Blattmasse sehr gering ist im Verhältnis zur Samenmasse. Das heißt, die Bäume versuchen verzweifelt nochmal Samen zu bilden, Nachwuchs zu zeugen, weil die wissen, es geht denen an den Kragen. das ist eine sehr dramatische Situation. Das kann man auch gar nicht schönreden, in keinster Weise mehr.
Das ist jetzt schon sehr speziell, aber der Bürger, der Otto-Normalbürger, der sieht das ja wahrscheinlich an der Färbung. Und Sie als Waldkönigin haben wahrscheinlich als Repräsentantin des Waldes am meisten Kontakt auch zu den Otto-Normalbürgern. Oder sehe ich das falsch? Gibt es da überhaupt ein Waldbewusstsein bei den Menschen?
Also ich denke schon. Ich werde auch öfter angesprochen, was mit dem Wald los ist. Ich denke, auch Otto Normalbürger sieht, dass etwas nicht stimmt. Ich meine, das betrifft ja nicht nur den Wald, sondern, wie Herr Salm schon sagte, auch die Gärten, die Parkanlagen, Alleebäume. Man sieht das eigentlich überall. Die Blattmasse hat massiv abgenommen. Zum Teil sind die Blätter sehr, sehr klein ausgebildet. Ich meine, es ist auch einfach zu sehen, wenn ein Baum abstirbt oder Teile von einem Baum absterben. Und auch Rindennekrosen kann jeder sehen. Jeder Laie kann sehen, dass etwas nicht stimmt. Und ich denke mal, das Bewusstsein dafür, das nimmt zu, weil es ist, gerade im Harz ist ja nun wirklich offensichtlich, da müsste man schon blind sein, wenn man nicht sieht, was rund um den Brocken und anderswo läuft.
Das ist eine deutschlandweite Katastrophe sozusagen. Wir sind hier im Epizentrum. Herr Salm hat es gesagt. Nun kann man das leicht verstehen, wenn Sie alle Forstexperten hier und Forstbetroffene sozusagen das sagen, aber inzwischen sagt es auch die Wissenschaft.
Michael Günther Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden.
Das ist die schwerwiegendste Waldschadens- und Waldschutzsituation, die in den letzten 200 Jahren, das heißt in den Zeiten geregelter Forstwirtschaft, aufgetreten ist.
Seit 200 Jahren, das klingt lange. Wir kennen alle noch 80er Jahre, saurer Regen. Da gab es auch schon mal so ein Waldsterben. Ist das also nicht vergleichbar? Herr Salm, Sie waren damals schon im Forst tätig, vielleicht? Ich weiß es nicht.
Ich war damals, ich renne seit meinem fünften Lebensjahr im Wald mit und habe da die ersten Bäume gepflanzt. Ich war damals mit dabei und ich weiß, wie die Katastrophe damals aufgenommen worden ist. Sie hat tatsächlich ja auch zur Gründung vieler Umweltschutzbewegungen geführt. Das darf man nicht vergessen. Das Waldsterben ist damals vom Vorsitzenden des BUND, ich glaube Herr Weiger war es damals, als ein Luftangriff auf den Wald bezeichnet worden. Nämlich, dass die Emissionen Stickstoff und Stickoxide und Ähnliches in einer solchen Unmenge aus der Industrie auf den Wald niederprasseln, dass die Versauerung des Bodens die Konsequenz ist. Und damals hat man politisch wie folgt reagiert. Man hat halt geguckt, dass entsprechende Austräge reduziert werden. Man hat aber eines nicht gemacht. Man hat es nicht insgesamt in den Griff gekriegt und man hat eines nicht gemacht, was eigentlich der Bundesgerichtshof gesagt hat, das höchste deutsche Gericht. Das hat nämlich gesagt, hier haben wir Schäden, die sind entschädigungswürdig. Und es besteht auch ein Entschädigungsbedarf, weil das können die betroffenen Waldbauern nicht alleine wuppen, was da an Konsequenzen ist. Eigentlich brauchen wir einen Ausgleichsfonds. Und da sollte sich der Gesetzgeber, sprich der Bundestag und auch die Bundesregierung Gedanken zu machen. Seit 1987 haben wir was für Mischungen in der Politik auch immer gehabt. Alle waren mal dran und es ist nichts passiert. Und das ist das, was wirklich uns klar gemacht hat. Es wird zwar über den Wald geredet, alle reden von unser deutscher Wald und die deutsche Eiche und alles unser, unser, unser. Aber wir als Waldbauern erleben tatsächlich, dass unser vornehmlich dann der Fall ist, wenn es um die Pilze und die Erholung geht und die Mountainbike-Strecke. Das ist auch richtig so. Ich war selber lang genug in einer 12 oder 8 Quadratmeter Bude in Großstädten als Student eingesperrt. Ich weiß, wie das ist, wenn man in einer Großstadt lebt. Das braucht man, das muss man auch machen. Aber unser würde bedeuten, dass auch alle mit dazu beitragen, dass unser überleben kann. Und ich glaube, das ist das, was völlig in Deutschland schiefläuft. Wir haben hier ein Ökosystem, das leistet was für die Gesellschaft. Und diese Ökosystemleistungen werden von allen selbstverständlich in Anspruch genommen, ohne dass alle dazu beitragen, auch verantwortungsgemäß das zu erhalten. Und da sind wir schlicht und ergreifend im Moment in einer Situation, die uns total überfordert, weil wir den Schaden haben. Die Holzmärkte sind zusammengebrochen wegen einem Überangebot an Holz. Die Schadsituation als solche zehrt an unser aller Nerven. Wenn Sie, wie wir, die letzten 2 Jahre im Frühjahr gepflanzt haben und feststellen, die ganze Pflanzung geht kaputt, das ist mega frustrierend, wenn Sie feststellen, Sie haben mit größter Sorgfalt die Bestände durchforstet, damit nicht viel kaputt geht und das, was bleibt, auch wirklich erhalten wird. Und jetzt kommt sowas und macht diese ganze sorgsame Arbeit zunichte. Das ist schrecklich. Und ich glaube, dass dabei eine Sache nicht vergessen werden darf. Ich hatte vor, 5, 6 Jahren die ungewöhnliche Gelegenheit, beim Europäischen Forstkongress die Eröffnungsrede zu halten. Und da habe ich gemerkt, dass spätestens der zweite, dritte oder vierte Mann in Delegationen ein Forstwirt, also ein Förster aus Deutschland war, in Deutschland ausgebildet, der keinen Job in Deutschland gefunden hat. Und dann habe ich mit dem finnischen Leiter von der ganzen Geschichte gesprochen, hat er gesagt, ihr Deutschen seid in zwei Bereichen Weltmeister, das ist der Maschinenbau und die Forstwirtschaft. Und das wird eigentlich gerade in Deutschland nicht wirklich gesehen, was für eine tolle Arbeit wir geleistet haben. Deutschland war vor 300 Jahren mehr oder minder entwaldet. Nur noch 10% der deutschen Landesfläche bei 8 Billionen Einwohnern war bewaldet. Und jetzt haben wir das hingekriegt, bei einer erheblich höheren Bevölkerungszahl 33% der deutschen Landesfläche wieder zu bewalden, machen das in einer Art und Weise, dass Wald an Wald wächst, haben die schrecklichen Kahlschläge nach den Kriegen und nach vielen Stürmen immer wieder aufgeforstet. Und zwar meistens leider, weil es nicht anders geht, erstmal in Monokulturen, denn die Nadelholzkulturen kommen auf der großen Kahlfläche einfach besser zurecht als das Laubholz und haben jetzt angefangen, das umzubauen, also in Mischwald, und stellen fest, dass die Gesellschaft das gar nicht realisiert hat, was wir gemacht haben, was wir für eine irre Leistung gebracht haben. Die Gesellschaft hat das hingenommen und der Wald ist uns sowieso da Faktor. Und das ist in so einer Zeit wie jetzt, wo alles kaputt geht, wirklich alles kaputt geht, einfach ohne Ende frustrierend. Ich hätte auch gedacht, dass die Diskussion in Deutschland dahin geht, wie können wir jetzt den Waldbauern helfen? Wir haben andere Diskussionen, die mich total befremden. Und ich glaube, es ist wirklich kein gutes Zeichen für die deutsche Diskussionskultur, wenn jemand, der am Boden liegt, noch ins Kreuz getreten kriegt.
Apropos, Sie haben es schon angesprochen, wir war immer da, der Wald gehört irgendwie allen, hat man so das Gefühl, 98% der deutschen Wälder sind ja tatsächlich frei betretbar, mit wenigen Ausnahmen, wo das Gelände unwegsam ist oder wo es Truppenübungsplätze gibt, aber es ist eben nicht so, dass der Wald uns gehört, deshalb mal ein paar Informationen über die Eigentumsverhältnisse.
In Mitteldeutschland sind etwa 30% der Flächen Wald, knapp die Hälfte davon ist Privatwald. Und davon wiederum gehört etwa die Hälfte Kleinwaldbesitzern mit Flächen bis 20 Hektar.
Das sind genau die, die Sie vertreten, Herr Salm, mit Ihrem Verband. Das sind die Kleinwaldbesitzer. Ich sage es jetzt mal so profan, das sind welche, die haben 2 Hektar, die haben nicht mal eine Kettensäge in der Garage. Ist das so?
Das ist definitiv so. Und ich finde, wir als Verband müssen uns auch denen ganz besonders verpflichtet fühlen. Weil die bringen ja 2 Dinge mit sich, die für ein Land wie Sachsen-Anhalt enorm wichtig sind. Durch die Fläche, die sie als Eigentümer haben, fühlen sie sich dem Land verbunden. Und damit auch den gesellschaftlichen Fragen, die wir damit haben, nämlich wie kriegen wir den Wald erhalten. Die sind persönlich direkt involviert. Die sind nicht irgendwo auf dem Mond und sagen, ich sage jetzt mal was aus Berlin-Mitte, ich wünsche mir einen schönen Wald, sondern die machen das auf der Fläche. Und da ist die breite Streuung von Eigentum aus meiner Sicht eine soziale Verpflichtung, die der Staat hat, das auch zu erhalten, weil er sonst seine Aufgaben nicht lösen kann. Sie können Aufgaben nur lösen mit Menschen, die sich selbst persönlich mit einem Thema befassen, nicht mit lauter Trittbrettfahrern. Das gelingt einfach nicht oder mit solchen, die nur am Rande stehen. Und die zweite Sache ist, das sind die sozial Schwachen auch in dem Spiel. Die haben nämlich über die Maßen hohe Fixkosten auszuhalten. Sie müssen sich vorstellen, ab 0,25 Hektar, also ab 2500 Quadratmetern, sind sie Unternehmer im Sinne der Sozialversicherung. Und die haut ihnen dann Gebühren um die Ohren, dann sind sie mit einem Grundbeitrag dabei, der liegt über 100 Euro. Die können sie in Sachsen-Anhalt in den meisten Regionen überhaupt nicht erwirtschaften. Es ist ausgeschlossen, das Jahr für Jahr zu erwirtschaften. Und trotzdem halten die Leute an ihrem Eigentum fest, weil sie sagen, das ist ein Stück Heimat, es ist ein Stück Verpflichtung, es ist ein Stück gelebter Generationenvertrag. Es ist die, ich nenne es immer, die ökologische Riester-Rente im ländlichen Raum, weil das ist, was man als Sparkasse hat, wertgesichert, wenn man so will. Und wenn es mal kracht in der Familie, dann kann man das vielleicht verkaufen.
Wobei aber Riester jetzt ein schlechter Vergleich.
Ja, ist ein schlechter Vergleich, aber ich will, Sie verstehen, was ich meine. Ich meine damit einfach, es ist etwas, wo die Leute sagen, das ist meine ökologische Sparkasse. Und die wird jetzt derart misshandelt durch die Natur, aber auch leider durch die Vernachlässigung der Politik. Und das treibt uns um.
Da kommen wir gleich noch zu. Mal eine Frage an die junge Forstexpertin. Sie sind ja nicht nur Waldkönigin, sondern auch Försterin.
Ja, Diplom-Forstwirtin.
Und ganz jung. Sie haben ja praktisch die Last dessen zu tragen, sozusagen, was jetzt passiert im Wald. Herr Salm hatte das vorhin gesagt, der Bauer pflanzt an und erntet im nächsten Jahr. Bei dem Waldbauern dauert das 50, 60, 100 Jahre. Sie haben jetzt die Krise auszuhalten. Macht das überhaupt noch Spaß, jetzt Waldkönigin oder Försterin zu sein?
Natürlich bin ich immer noch gerne Waldkönigin. Natürlich blutet mein Herz, wenn ich durch den Wald gehe, aber unsere Altvorderen wollten uns ja nicht ärgern. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen den Wald wieder aufgeforstet und haben das auch nach Bedarf gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass zu der Zeit nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es ja auch einen riesigen Bedarf an Holz, ja, für den Bau, Wiederaufbau. Und daher kann man da jetzt auch keine Schuldzuweisung geben und vor allen Dingen nicht den jetzigen Förstern, weil, wie gesagt, das Umdenken ist ja schon vor 30 Jahren erfolgt. Und es muss nur noch nicht. Man sieht die Ergebnisse nur leider noch nicht, weil das ist eine langwierige Sache. Ne?
Eigentlich hat das Umdenken ja schon vor 300 Jahren angefangen, als man gesagt hat, Karlowitz hat gesagt, weniger rausholen als reinstecken sozusagen, damit der Wald aufwächst. Aber Sie haben das angesprochen, vor 30 Jahren aus historischen Bedingungen heraus, nach dem Krieg Reparationsleistungen zu bringen waren, hat man auch Monokulturen, Sie, Herr Salm, haben es auch gesagt, wird oft gesagt, die sind ja selber schuld, aber auch da gibt es aus der Wissenschaft Gegenstimmen.
Michael Günther Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden.
Früher waren die Reinbestände auch gesellschaftlicher Konsens. Dass man das jetzt den Leuten vorwirft, die vor 20 Jahren das in völligem Konsens gemacht haben. Ich kann immer wiederholen, dass das eben nicht anständig ist.
Da sind wir nämlich jetzt schon wieder bei der politischen, Herr Razzo, ich hole Sie auch gleich wieder in die Diskussion, Sie gucken schon so, aber bei der politischen Dimension, es wird ja davon gesprochen, es ist keine Waldkrise, sondern eine Monokulturkrise, wie die grüne Landesvorsitzende jüngst gesagt hat. Das ist es aber eben anscheinend nicht.
Das betrifft ja alle Waldbilder. Es sind ja nicht nur die Monokulturen betroffen, es sind ja auch andere Waldbilder betroffen, zum Beispiel der Nationalpark Hainich, der ist ja nun dafür bekannt, für seine naturnahen Buchenwälder, und dort sterben massenhaft die Buchen ab. Das hat man vorhin schon erwähnt. Und deswegen kann man das jetzt nicht nur auf die Monokulturen beziehen. Und es ist auch zu einfach gedacht, das so zu sagen. Man muss genau schauen, was hat man für einen Standort. Wo zum Beispiel Kiefernkulturen begründet wurden, da waren vielleicht vor 80 Jahren, da war vielleicht der Grundwasserspiegel bei 1,50 Meter, ist dann abgesunken und die alten Bäume sind einfach nicht in der Lage, das wieder auszugleichen. Daneben ist vielleicht eine jüngere Kultur und die jüngeren Kiefern, die dann mit anderen Bedingungen aufgewachsen sind, die haben dann keinerlei Probleme. Es ist auch nicht in Ordnung, die Kiefer jetzt komplett zu verteufeln, weil eigentlich ist eine Pionierbaumart, die mit Extremen sehr gut zurechtkommt. Also man kann es nicht pauschalisieren, man muss immer schauen. Natürlich sind an bestimmten Standorten die falschen Baumarten auch gepflanzt worden. Man kann das natürlich nicht verleugnen, dass man nicht immer alles richtig gemacht hat, aber es ist wirklich differenziert zu sehen. Ja, man darf es nicht pauschalisieren.
Jetzt wird viel gesagt, auch schuld an der derzeitigen Krise, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, ist der Klimawandel. Sie sagen das auch sehr oft, Herr Salm, dass der Wald ist die größte CO2-Senke Deutschlands. Sie waren kürzlich auch bei Frank Plassberg bei Hart aber Fair in einer Talkshow und da wurde diese Aussage, die ich jetzt gleich nochmal wiederhole, nochmal in den Faktencheck gemacht und dort auch als richtig dann klargestellt. Wir gucken mal, was das mit dem Wald und dem CO2 auf sich hat.
Der Wald bindet ca. 14% des von uns produzierten CO2. Das heißt, er nimmt das CO2 über die Photosynthese auf und wandelt es in Holz um. Verwenden wir das Holz zum Beispiel als Dachstuhl für den Bau von Häusern, bleibt der Kohlenstoff lange gespeichert und belastet nicht das Klima.
Herr Razzo, als Forstwissenschaftler, ist das so richtig?
Das ist richtig, das ist aber nur ein Teil der Leistung, die die Bäume bringen. Der Wald ist tatsächlich die einzige Kohlenstoffsenke, die wir auf dem Land wirklich haben. Diese 14% sollten 100% sein, wenn man dem Klimawandel etwas entgegensetzen will. Aber die Kohlenstoffbindung ist nur ein Teil der Leistung der Bäume. Bei der Photosynthese wird eben nicht nur Kohlenstoff gebunden und Sauerstoff produziert. Der wichtigere Teil für uns als Region ist der, dass dabei unheimlich viel Wasser umgesetzt wird. Die Bäume brauchen das Wasser als Lösemittel, als Antrieb für die Photosynthese und sind in der Lage, auch aus größeren Bodentiefen sehr viel Wasser in die Kronen zu pumpen, dort auf den Blättern zu verdunsten. Und diese Verdunstung hält im Grunde das Wasser lange in kleineren Kreisläufen. Bei einer sehr hohen Bewaldungsdichte auf einer sehr großen Fläche können sich die Bäume im Grunde selber versorgen mit Wasser. Das sind dann Regenwaldeffekte. Und je weniger Wald in einer Region ist, desto mehr und desto schlimmer wirken sich Hitzewellen und Dürreperioden aus. Das heißt, die Bäume können tatsächlich unser Wetter und unser Klima, so wie wir es hier empfangen, sehr stark beeinflussen. Das heißt, es ist wirklich um jeden Hektar, der verloren geht, schlimm, weil der droht, die Klimakatastrophe für uns in eine sehr existenzielle Katastrophe werden zu lassen.
Kommen wir nochmal zum Ursprung zurück. Die Krise, die wir jetzt haben, ist ja nicht aus heiterem Himmel gefallen. Ich erinnere mich, wir sind 2018, glaube ich, das erste Mal intensiver durch die Wälder gelaufen. Ich als Journalist, Sie als Waldbesitzer. Das erklären Sie mal so einen kurzen zeitlichen Abriss. Das ging, glaube ich, mit Friederike im Januar 2018 los oder war das schon vorher?
Ja, letztlich, die Stürme haben ja immer so wunderbare Namen, kamen davor Herbert und Xavier im Spätsommer, Herbst 2017. Dann kam Friederike am 18. Januar 2018 und schließlich kam dann die Dürre und der Borkenkäfer. Aber es ist ja noch viel mehr. Ja, wir haben ja tatsächlich die Globalisierung auch im Import von Forstschädlingen. Wir haben den Laubbockkäfer plötzlich in Magdeburg, der ist existenziell. Der wird staatlicherseits massiv bekämpft, weil er tatsächlich ganze Laubwälder schlicht und ergreifend eliminiert. Wir haben das Kieferntriebsterben, die Pluria pinea, das ist aus dem Mittelmeerraum, im Ursprung aus Marokko, über den Mittelmeerraum Südfrankreich nach Sachsen-Anhalt gewandert. Die erste große Kahlfläche mit Diplodia pinea war in Sachsen-Anhalt, in Järchel, 400 Hektar sind das gewesen, zusammen mit der Kiefernbusche und Blattwespe. Wir haben jetzt das Diplodia, das Triebsterben, auch an der Eiche, hier im Harz, hier im Südharz, ganz neu, hat es in Deutschland noch nie gegeben. Die erste Bestätigung durch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, die dazu gerade gekommen ist. Wir haben lauter neue Schädlinge, die wir nicht kannten, und Schadsituationen. Und das ist tatsächlich das Kernproblem. Und deswegen ist die Schwarz-Weiß-Meilerei, diese Baumart ist gut und diese ist schlecht, komplett verkehrt, weil es trifft alle heimischen Baumarten. Es trifft auch die neuen Baumarten zu teilen. Aus meiner Sicht muss man, wenn man Wald erhalten will, mischen. Und zwar nicht nur im Sinne Nadelholz, Laubholz, sondern auch standortheimische und standortgerechte neue Baumarten. Ich betone standortgerecht. Und da sind wir natürlich bis zum gewissen Grad in der Spekulation, weil das Szenario, was wir befassen, geht auf 80 Jahre später. Dazu kommt noch was anderes. Wir wussten das alle. Wir wussten es alle. Wir haben deswegen Waldumbau gemacht, was da kommt, weil die Erhebungen dazu der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt gesagt haben, seit 10 Jahren, beharrlich, wir werden in Extremjahren 300 mm Niederschlag weniger haben und in manchen 300 mm mehr. Und das ist ja extrem. Da muss man sich klar machen, was das bedeutet. In dem einen Jahr, wenn es zu trocken ist, trocknen die Wurzeln aus. Im nächsten Jahr, wenn es zu nass ist, fehlen genau diese ausgetrockneten Wurzeln beispielsweise auch, um den Bäumen Halt zu geben. Das ist eine irre Herausforderung für ein Lebewesen. Und ein Baum ist ein Lebewesen. Und ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass wir da in Deutschland eigentlich eine tolle Tradition haben, damit umzugehen, dieses Lebewesen so zu nutzen, dass wir damit dauerhaft allen dienen. Ich sage Ihnen mal eine ganz andere Zahl. Herr Ramzow hat das gerade angerissen mit dem Thema Wasser. Ja, 50% der Wasserschutzgebiete in Sachsen-Anhalt liegen im Wald, obwohl der nur 25% der Fläche ausmacht. Warum? Weil die Trinkwasserwerke Magdeburg oder auch die Medeva 15 Euro Cent den Kubikmeter an ersparten Aufbereitungswasser, Aufbereitungskosten rechnen. Das Waldwasser ist einfach sauberer. Der ganze Dreck wird, Nitrat und anderes, wird aus der Luft rausgeholt und aus dem Boden rausgeholt und landet in den Bäumen, die es wiederum zum Wachstum nutzen zum Teil. Und dasselbe gilt für die Hochwasservermeidung. Es gibt das sogenannte Abflussbeiwertverfahren, das modifiziert, was eine Fläche an Wasser aufnimmt, wenn ein riesen Niederschlag kommt. Eine versiegelte Fläche hat den schlechtesten Abflussbeiwert, nämlich 1. Und den besten Abflussbeiwert hat tatsächlich der Wald. Das heißt, wenn hier die Hochwasserschutzplanung gemacht wird für die Stadt Halle und in der Nähe ist Auenwald, dann ist das genau das, worauf die Planer von Halle setzen, nämlich dass dieser Wald die Hochwasserspitzen hilft zu brechen. Und das droht uns gerade alles verloren zu gehen in vielen Bereichen. Zum Beispiel gerade hier im Harz, wo wir die Steillagen haben, das kann existenziell sein. Oder auch wo wir die Rappode-Talsperre haben, die Trinkwasser besorgt für uns alle. Da ist rundum jetzt der Wald weg. Das gibt Nitrateinträge, das ist unfassbar. Und das muss sich die Gesellschaft klar machen, was das bedeutet.
Ne, Erosion.
Erosion ist der nächste Punkt, genau das. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo einfach, wie gesagt, ich nenne es wirklich der Sowieso-da-Faktor. Aus der Nummer müssen wir raus. Das ist kein Sowieso-da-Faktor und unsere Arbeit, die wir dazu leisten, ist nicht eine kostenfreie Spaßarbeit, sondern wir leisten echt extreme Arbeit, das zu erhalten. Und das ist die hohe Kunst, weil bei Waldbau gibt es einen Grundsatz, Sie können nicht gegen die Natur arbeiten, Sie müssen mit ihr arbeiten. Wer das nicht beherzigt, der wird kolossal scheitern.
Irgendwie hat die CDU vor kurzem reagiert und die Bundeswehr rangeholt, versucht. Die SPD hat ihnen jetzt therapeutisch zumindest Gespräche angeboten in einem forstpolitischen Dialog. Und jetzt bewegt sich auch die grüne Umweltministerin heute aktuell. Vielleicht haben Sie da sogar was für uns Neues zu berichten, Herr Salm. Sie waren bei einem Gespräch mit der Umweltministerin.
Ja, ich möchte dazu auch vorneweg eins sagen. Der Wald kennt keine Parteien. Der kennt nur Verbündete. Und das sind in allen Parteien grundsätzlich Menschen. Ich bin immer irritiert, wenn wir gerade leider mit den Grünen Auseinandersetzungen haben. Im Grunde genommen müssten die uns eigentlich als Erste mit ins Boot holen, weil wir tatsächlich die Nachhaltigkeit mal erfunden haben, wenn ich das sagen darf. Das wünsche ich mir auch. Der Wald braucht Unterstützer und das ist natürlich Folgendes. Die Wahlperiode dauert 4 oder 5 Jahre und wir machen ein Forsteinrichtungswerk, was für 10 Jahre geht und wir pflanzen für 100 Jahre. Und da sind natürlich die Schnittmengen, was die Zeitabfolge angeht, eher gleich bei null. Das ist das wirkliche Problem. Politik ist getrieben vom Tagesgeschäft und wir sind getrieben von dem, was unsere Enkel machen sollen. Das ist schwierig übereinander zu bringen. Und ich meine, wir alle hier in der Runde wissen auch, wer in die Politik geht, der muss jeden Tag mit Prügel rechnen und mit der Gläsernheit, die man nun mal in den heutigen Medienlandschaften hat. Das ist aber für mich kein Grund, sich nicht verantwortlich den Herausforderungen zu stellen. Und das ist das, was wir einfordern. Wir fordern zum Beispiel bei solchen Entscheidungen und Beschlussfassungen über Wald eine ernsthafte Kostenfolgenabschätzung, dass man sagt, was bewirkt man eigentlich mit dem, was man macht. Und wir hatten heute Morgen tatsächlich das Gespräch mit der Ministerin, was klar in die Richtung ging, wo wir deutlich gesagt haben, wir sind nicht die bösen, dicken Lobbyisten, die vom Lobbyistengehalt mit Chauffeur spazieren fahren, sondern wir sind die Ehrenamtlichen, die den Wald in Sachsen-Anhalt erhalten. Und wir brauchen da Unterstützung, weil wir sind am Ende, wir sind schlicht am Ende. Ich glaube, dass diese Nachricht bei Frau Dalbert angekommen ist. Ob sie das hinbekommt, das ist eine ganz spannende Frage. Es ist ja kein Wünsch dir was. Und wer weiß, dass das Land Sachsen-Anhalt tatsächlich eine sehr klare Haushaltsregelung in der Verfassung hat, die sagt, wenn das Geld alle ist, ist Schluss. Da weiß, dass jetzt Verteilungskämpfe anstehen zwischen Kultur, Bildung, Polizei und Wald zum Beispiel, um das mal zu nennen. Und da ist natürlich für einen Politiker das Thema Kindergarten versus Bäume pflanzen ein spannendes Thema. Das sehen wir, nur es ist klar, dass diese Kindergärten und die Kinder, die da wachsen, in Zukunft keinen Wald mehr haben werden, wenn wir uns nicht damit befassen.
Herr Razzo, Sie sind noch jung. Teilen Sie diese Meinung?
Ja, absolut.
Gibt es denn dann überhaupt zu wenig Diskussion zwischen Wissenschaft und Politik? Weil das klingt ja alles sehr einleuchtend, was der Herr Müller mir da gesagt hat, was Sie mir sagen. Anscheinend kommt es auch in der Politik nicht wirklich an.
Es gibt sehr wenige leise, vernünftige Töne leider in dieser Diskussion. Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, der Wald ist weit wichtiger als Parteiendifferenzen. Ich persönlich würde jede Partei beraten, die irgendwie sich darauf einlässt. Die Grünen haben es mir mittlerweile angeboten. Darüber bin ich ganz froh. Ich hoffe, dass das in eine vernünftige Richtung geht. Die Öffentlichkeit in Deutschland ist sehr polarisiert. Es gibt auf der einen Seite die Verfechter des naturnahen Waldbaus, die sich meistens sehr extrem auf eine Seite stellen und dann auch schnell mit Urteilen bei der Hand sind, von wegen, die Förster haben im Grunde das Unheil selber provoziert. Das wird der Situation überhaupt nicht gerecht, das ist eine schlichtweg falsche Einstellung. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Leute, die sich jetzt mit großen Sorgen die Entwicklung in Amazonien angucken, wo der Regenwald hektarweise verbrannt wird. Das ist dann wieder eine sehr globale Perspektive. Das ist sicherlich eine richtige Perspektive, aber wir haben hier vor unserer Haustür ganz große Probleme, die eigentlich nicht wirklich wertgeschätzt werden. Und die Zusammenhänge, die mit dem Wald zusammenhängen, die werden eigentlich gar nicht wirklich beleuchtet. Also gerade der Wasserkreislauf ist noch in keinem Artikel wirklich berücksichtigt worden. Da geht es dann immer nur um die ganz großen Themen oder um die ganz großen Vorurteile. Das ist etwas, was mich persönlich sehr enttäuscht.
Wir haben gerade die Zeit von Fridays for Future. Sie, Frau Heinrichs-Vogel, sind noch ganz jung. Vielleicht sympathisieren Sie da mit den jungen Leuten. Aber da hört man immer viel über Kohleausstieg, da hört man immer viel über alle möglichen Umweltthemen. Aber der Wald kommt irgendwie bei den ganz jungen Menschen zu kurz, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde, wir sollten uns wirklich um die Themen vor unserer Haustür kümmern, so wie es eben ja schon gesagt wurde. Ich kann immer nur sagen, geht hinaus in die Natur, kümmert euch darum. Ich freue mich, wenn ich Aufforstungsprojekte begleiten kann. Da sind auch meistens junge Menschen dabei. Es gibt tolle Projekte hier im Land, wie das Waldfuchsprojekt, wo man schon Vorschulkindern die Natur nahe bringt. Und vielleicht finden sich ja ein paar Teilnehmer bei Friday for Future, die dann vielleicht an solchen Aufforstungsaktionen teilnehmen und konkreten Spaten in die Hand nehmen und etwas für den Wald tun, hier und jetzt. Da tun sie was für die CO2-Speicherung, für ihre Zukunft. Und vielleicht geht der eine oder andere auch freitags mal wieder in die Schule, um dann die großen Probleme in der Zukunft zu lösen, indem er sich fortbildet und forscht. Das wäre, denke ich mal, eine gute Sache.
Jetzt haben wir so ein Katastrophenszenario, so ein bisschen aufgebaut, viele kahle Flächen, die Fichte stirbt in vielen Fällen, andere Baumarten auch. Das heißt, wir werden hier demnächst Steppe haben?
Ich befürchte eins, oder andersrum. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass wir tatsächlich den Mensch brauchen. Das ist ein Wandel, der die Bäume überfordert, weil tatsächlich ist auch Folgendes der Fall. Wir haben ein gewisses Baumartenspektrum hier in Deutschland. Und das hat sich bewährt unter dem alten Klima. Und dieses Baumartenspektrum steht jetzt vor der Situation, das Klima will mich nicht mehr in der Art und Weise, zu teilen zumindest. Oder wir müssen uns an den Wasserhaushalt anpassen. Wenn das der Fall ist, wenn da so ein Wandel ist, dann kann ein immobiles Lebewesen wie ein Baum das selten alleine bewältigen. Da braucht er tatsächlich Hilfe und Input von außen, nämlich neue Baumarten und den Menschen, der mitmacht. Passiert das nicht, kann ich Ihnen das anschaulich schildern, was dann passiert. Wir haben gerade unsere Ferienreise gemacht und sind von dem deutschen Sprachraum, wo der Grundsatz der nachhaltigen Forstwirtschaft gilt, also Schweiz, Deutschland, Österreich, in den mediterranen Raum gekommen. Und sie stellen eins fest, und das ist wirklich an den Alpen festzumachen und auch dahinter, bis Südtirol einschließlich, bis in die deutschsprachige Schweiz hinein, wird nachhaltige Forstwirtschaft gemacht, sind wirklich Wälder da. Und sobald sie diesen Sprachraum verlassen, wo die Nachhaltigkeit nicht zu Hause ist, kommen sie in Karst- und Steppenlandschaften, wo es bestenfalls Macchia gibt oder Garrig, also diese Gestrüpplandschaft, wie man sie kennt. Und das ist kein Wald. Es ist eben tatsächlich so, dass da Folgendes passieren kann, muss nicht passieren, aber es passieren kann in solchen Situationen, dass es im Mittelmeerraum fast ausnahmslos passiert. Es ist zur Erosion gekommen, weil nach den Vernichtungen von Wald, zum Beispiel durch große Brände oder auch durch das Abhacken der Bäume für die römischen Flotten in Urzeiten, seit 2000 Jahren sind die Italiener mit dem Thema beschäftigt, der Wald weg war und dann ist das Land erodiert. Das können Sie nebenbei auch in Irland sehen. Die ganzen britischen Inseln sind komplett entwaldet gewesen. Das war, und dann folgte die Erosion. Und wenn Sie da wieder Wald hinkriegen wollen, muss das entweder ganz schnell passieren oder die Erosion nimmt Ausmaße an, wo Sie eben keinen Wald mehr hinkriegen. Und das ist hier im Krieg auch im Harz passiert. Man muss sich klar machen, dass nach den Kahlhieben am Brocken die Pflanzer, die Auflage hatten, das hat mir jetzt noch gerade Helge Dienemann bestätigt, ein Förster, der dabei war, eine Kiepe voll Erde mit auf den Brocken zu nehmen für 10 Pflanzen, die sie pflanzen wollten, weil einfach so viel Mutterboden abgeschwemmt war über die Kriegsjahre. Das ist irre, ja, und das muss man sich klar machen. Und das heißt, es braucht den Menschen, der der Natur da hilft, damit Wald wieder an Wald wachsen kann. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wald wächst am besten am Wald. Durch das, was jetzt passiert, sind Riesenkahlschläge da. Da kann kein Wald mehr an Wald wachsen, weil der Wald auf großer Fläche weg ist. Es fehlen die Samenbäume. Es fehlen vor allen Dingen der Samen und die Bäume, die das schaffen. Also die Fichte zum Beispiel und die Buche sind in manchen Gegenden wirklich nicht mehr die beste Lösung. Für die Dübener Heide hat das Projekt in ForChange der Uni Tharandt schon vor 10, 15 Jahren gesagt, die Buche wird in der Dübener Heide es nicht mehr ohne weiteres schaffen. Dann müssen Sie, weil da nur Buche zu Hause ist, drüber nachdenken, ob Sie nicht mit der Roteiche ergänzen, nicht Potone ergänzen und auch die Fichte meinetwegen durch die Douglasie oder die Küstentanne ergänzen. Und meine Meinung ist, wir müssen natürlich Fichte und Buche und all das auch weiterhin haben, weil die ihre Bedeutung haben. Die Möbelindustrie oder die Holzindustrie ist selig über die Fichte, die lässt sich einfach toll verarbeiten. Und wir kaufen bei IKEA nur Nadelholzmöbel, um das mal deutlich zu sagen. Da haben die schon eine Bedeutung. Aber wir müssen mischen und wir müssen andere mit ins Portfolio nehmen. Und dann kann das gelingen. Und das ist das Entscheidende, dass man sich klar macht, dieser Wandel wird nur bewältigt werden, wenn der Mensch seiner Pflicht erfüllt. Das heißt, seinen Job macht und Bäume pflanzt und nicht sagt, die Natur hilft sich selber. Die Natur ist gerade total überfordert.
Jetzt hat Frau Klöckner gesagt, es stehen 1 Milliarde Setzlinge zur Verfügung. Das ist jetzt für ganz Deutschland. Gucken wir mal, wie das bei uns hier in Mitteldeutschland ist.
In Sachsen-Anhalt sind insgesamt etwa 530.000 Hektar der Landesfläche Wald. 15.000 Hektar davon sind nach den Schäden der vergangenen 2 Jahre wieder aufzuforsten. Das ist etwa die 75-fache Größe des Hambacher Forstes. Dafür sind etwa 40 Millionen Bäume zu pflanzen.
Ist das überhaupt zu schaffen?
Ja, ich denke schon, das ist irgendwie zu schaffen. Wir müssen es schaffen, wir brauchen den Wald. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich schätze auch, dass die Fläche tatsächlich noch größer werden wird, fürchte ich. 1 Milliarde Pflanzen ist... Hört sich erstmal viel an. Ich habe nach dem Studium selber Bäume gepflanzt, um mir Geld dazu zu verdienen. Wir haben am Tag, in sehr, sehr guten Tagen, 1000 Bäume gepflanzt. Das geht aber nur bei guten Sorten und bei guten Standorten. Von daher kann man die tatsächlich auch schnell pflanzen. Und man muss sich auf einige Risiken einlassen. Also es gibt jetzt keine Patentlösung mehr. Die Forstwissenschaft ist tatsächlich im Moment in einer Situation, die sie so noch nicht kennt. Und ein bisschen experimentieren gehört immer dazu beim Wald. Das Klima verändert sich nicht erst seit 2 Jahren, sondern schon länger. Und auch der Wald in Deutschland hat sich immer wieder verändert. Das ist durchaus ein dynamischer Prozess, keine statischen Verhältnisse. Es gibt leider tatsächlich viele Punkte, die dafür sprechen, dass die Natur auf vielen Standorten nicht wieder in der Lage ist, den Wald zu bringen. Dazu gehört die Erosion, wie gesagt. Dazu gehören aber auch die klimatischen Entwicklungen. Wenn die Sonne auf den Boden scheint, den erwärmt, wird der schneller trocken, erodiert schneller. Das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass man jetzt als Mensch sich wirklich Mühe geben muss, um den Wald zu halten.
Sagt der Forstwissenschaftler. Sie müssen es am Ende machen, Herr Salm und Frau Heinrichs-Vorge. Sie sind diejenigen, die am Ende aufforsten müssen. Schaffen Sie das überhaupt noch? Sie schaffen ja jetzt wahrscheinlich noch nicht mal den Wald zu beräumen. Und jetzt denken wir schon wieder in dem nächsten Schritt an die Aufforstung. Denken wir schon einen Schritt zu weit? Denke ich schon einen Schritt zu weit?
Überhaupt nicht. Also zum Thema Aufforstung und Pflanzen würde ich vielleicht gleich Frau Heinrichs-Vogel das Wort lassen wollen, weil sie da wirklich zu Hause ist, viel mehr noch als ich. Ich glaube, das ist genau die Frage, wer macht's? Schon damit fängt's an. Sie kriegen heute keine deutschen Spargelstecher mehr. Kriegen Sie mal deutsche Baumpflanzer.
Keine deutschen Baumpflanzer, nein. Das ist ein Problem, tatsächlich ein Arbeitskräfteproblem, ja.
Und es geht weiter damit, dass tatsächlich wir auch gar nicht mehr das Geld haben. Ja, das ist, der Holzmarkt ist so kaputt. Ich kann Ihnen sagen, wir kriegen zurzeit für das sogenannte Industrieholz, das ist das, was zum Zellstoffproduktion oder für Spanplatten verwandt wird, eigentlich nicht einmal die Hiebskosten mehr. Das ist ausgeschlossen. Das heißt, wir bringen Geld mit, wenn wir schwaches Holz rausgeben wollen. Der Kubikmeter aufzuarbeiten kostet je nach Lage 20 bis 30 Euro. Das ist aber dann tatsächlich, ist an jedem Baum auch ein Stück schwaches Holz dran, das sogenannte Industrieholz. Oder es gibt auch ganze Bestände, die so sind. Zudem ist die Qualität der geschädigten Bäume, der Käferbäume, eigentlich nur noch Industrieholz. Das heißt, sie haben heute nur noch in vielen Bereichen das schlechteste Holz vom Sortiment her. Und dann können sie noch Säge- und Palettenholz machen. Und da ist natürlich was ganz anderes auch noch passiert. Die deutsche Holzindustrie hat in Teilen sicher hier und da einen ganz guten Job gemacht, aber war am Anfang der Katastrophe nur darauf aus, ihren Schnitt zu machen. Das muss man so deutlich sagen. Das hat uns wirklich bis ins Mark getroffen. Da sind Bahnhöfe zugehalten worden und Ähnliches, wo das Holz abfließen musste. Und das hat natürlich die Preise erstmal gesenkt. Ja, die haben da auch bis zum gewissen Grad, was sehr menschlich ist, aber nicht korrekt, Geld dran verdienen wollen. Und das alles hat dazu geführt, dass die Mehrzahl der Waldbesitzer überhaupt keine Geldmittel mehr haben, die Bäume zu bezahlen. Und das ist etwas, was die Bundesregierung und auch die Landesregierung viel zu lange hat treiben lassen. Wir sind mittlerweile finanziell außer Stand gesetzt, die an uns gestellten Herausforderungen bewältigen zu können. Es ist schlicht ausgeschlossen. Gerade im kleinen Privatwald ist es nicht mehr denkbar, dass irgendwer seine Fläche räumt und aufforstet. Es geht nicht, weil er schon die 30 Euro zu räumen der Flächen nicht mehr aufbringt, geschweige das Geld für die Pflanzen. Die Lohnunternehmer in Sachsen-Anhalt, nach meiner Kenntnis, sind vielerorts dabei, Leute zu entlassen, obwohl sie eigentlich vor Arbeit nicht mehr gucken könnten. Hier im Harz habe ich mit einem gesprochen, der hat 10 Mitarbeiter. Der sagt mir ganz trocken, ich kriege in den Steillagen keine Aufträge. Davon leben wir aber. Wenn ich keine Aufträge habe, dann muss ich die Leute nach Hause schicken. Für die nächsten 3 Monate weiß ich nicht, ob ich meine 10 Mann halten kann. Das ist aber absolut irre, weil das sind qualifizierte Leute, die wir jetzt brauchen. Und die verlassen dann möglicherweise den Arbeitgeber in der Region, die es braucht. Das ist eigentlich nicht zu verstehen. Und von daher bin ich der Meinung, wenn der Staat jetzt nicht eingreift, werden wir es nicht bewältigen können. Es ist ausgeschlossen. Die Lohnunternehmer brauchen die Hilfe, wir brauchen die Hilfe. Und letztlich muss in einem Gesamtkonzept mit allen Beteiligten bis hin zur Industrie nach Lösungen gesucht werden. Und da sind wir auch dran. Das haben wir auch heute Morgen der Ministerin übermittelt mit unserem Forderungskatalog. Wir haben da zum Beispiel eine Bundesratsinitiative von Sachsen-Anhalt gefordert, die das Räumen wie das Pflanzen der Wälder im Mittelpunkt stellt. Aber dann kommen wir zum ganz anderen Thema, und da weiß Frau Heinrichs-Vogel bei weitem mehr Bescheid als ich. Das ist nämlich, was ist an Pflanzen überhaupt da und wie gehen die Baumschulen damit um?
Naja, also im letzten Jahr gab es eine sehr hohe Fruktifikation. Das wurde ja vorhin auch schon angeschnitten.
Das heißt Fruktifikation? Erklären Sie mir mal.
Es gab sehr viele Samen an den Bäumen. Ach so. Zum Teil auch aus der Not geboren. Man nennt das Angstfruktifikation. Ja, also es ist jede Menge Saatgut da und ich denke, davon können wir jetzt auch zehren. Ja, aber wir müssen schauen, wie das in Zukunft wird. Ja, ob wir noch genug Saatgut akquirieren können, um dann daraus Pflanzen zu ziehen. Weil, wie gesagt, man kann zwar auf Naturverjüngung setzen, aber wenn nicht die entsprechenden Samenbäume vorhanden sind, dann bringt uns das ja auch nicht viel. Wenn es immer heißt, Mensch, die Natur erholt sich von selbst, da auf einer Fichtenfläche werden naturgemäß wahrscheinlich auch erst wieder die Fichten auflaufen. Ja, also, und wenn ich da andere Baumarten einbringen will, dann muss ich zwangsläufig auf die Pflanzung zugreifen, ja.
Hinzu kommt der Klimawandel. Ich bin letztes Jahr durch den Wald gelaufen. Da war es zu trocken. Da sind all die frischen kleinen Bäumchen eingegangen.
Ja, das ist leider passiert, ja. Die ganzen Pflanzungen sind leider zum Großteil abgestorben, ja.
Also macht man die Arbeit eigentlich umsonst
dann?
Oder doppelt?
Oder doppelt, genau. Und das ist das große Problem. Ja, und auch wenn man die Förderung in Anspruch nimmt, die ja leider Gottes ist etwas schwierig, zu bürokratisch. Und wenn man diese Pflanzung in Anspruch nimmt, dann muss man auch einen Eigenanteil bringen. Und das ist halt ein Problem, weil die einzige Einnahmequelle eines Waldbesitzers ist nun mal der Verkauf von Holz. Und wenn ich das nicht mehr gewinnbringend verkaufen kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Dann kann ich all diese Funktionen nicht erfüllen, die der Wald erfüllen muss, für die ich auch verantwortlich bin als Waldbesitzer, besitzverpflichtet halt, ne?
Jetzt gab es solche Situationen schon immer mal, historisch, nach den Einschlägen. Auch da gibt es Meinung aus der Wissenschaft, dass das durchaus schaffbar wäre.
Michael Günther Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden.
Es war vor 30 Jahren kein Problem, riesige Kahlschläge aufzuforsten. Das beherrscht man schon. Aber es hat Voraussetzungen mit entsprechender qualifizierten Arbeitskräften, mit Pflanzenmaterial, mit Saatmaterial, Naturverjüngung, mit konsequenter Bejagung, um die Dinge auch zu sichern. Und diese Instrumente müssen eben konsequent geschaffen werden.
Da kriegen die Waldbesitzer jetzt also Unterstützung aus der Wissenschaft. Wird es denn in der Politik gehört? Also Sie sagen, Sie fordern eine Bundesratsinitiative, aber vom Fordern allein passiert ja nichts.
Das Kernproblem ist, dass die Politik da eine unglückselige Konstellation aufgebaut hat. Das Forstrecht ist als Rahmenrecht Sache des Bundes, aber die Rahmengesetzgebung bestimmt nicht, wie der Rahmen ausgefüllt wird. Das heißt, die tatsächliche Forstwirtschaft ist Ländersache. Und da passiert im Moment ein munteres Ping-Pong-Spiel zwischen Bund und Ländern hin und her, wer denn jetzt bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, um dem Wald zu helfen. Und nachdem man das die letzten 30 Jahre nicht gemacht hat, überhaupt nicht gemacht hat, ja, das ist so wie einer, der 30 Jahre nicht laufen musste und jetzt soll er mal wieder anfangen zu laufen, der hat keine Lust dazu. Und wir müssen im Moment die Politik zum Jagen tragen. Das ist für uns eine ganz, ganz schwierige Situation, weil tatsächlich, ich sag mal, bis vor 10 Jahren der Wald per se was Gutes war und ist. Und auch, was wir gemacht haben, war gut. Deswegen brauchten wir darüber auch nicht viel zu sprechen, meinten wir. Da war ich schon immer anderer Meinung. Tu Gutes und sprich darüber. Das haben wir nicht beherzigt. Und jetzt ist es so, dass wir A, der Politik klar machen müssen, wir machen was Gutes, und B, die Politik zum Jagen tragen müssen. Das ist eine doppelte Packung, die wir im Moment an der Backe haben. Und das ist furchtbar mühsam. Aber es führt kein Weg daran vorbei, weil die Politik ein schauriges Erwachen erleben wird, wenn sie das nicht beherzigt. Sie wird nämlich erleben, dass wir tatsächlich Karstlandschaften kriegen wie in Spanien. Die Leute werden einfach nicht aufforsten. Und dann wird Folgendes passieren, genau das, was Frau Heinrichs-Vogel gerade gesagt wird, dann kommt die Fichte nach der Fichte oder die Buche nach der Buche. Das sind beides dominierende Baumarten, die alles andere auf die Seite schieben, was sich ihnen in den Weg stellt. Ja, man muss sich klar machen, die Buche hat vor 6.000, 7.000 Jahren ganz Mitteleuropa geradezu in einem rasanten Feldzug erobert. Bis dahin war die gar nicht hier, bis dahin war die Eiche und die Esche und was auch immer hier maßgeblich im Laubholz. Und diese Situation mit der Buche ist aber nicht haltbar, weil sie tatsächlich dann beim nächsten Hitzekoller wieder auf die Nase fällt. Und da denke ich, muss sich Politik klar machen, wir müssen die Leute, die das helfen können, dass der Wald tatsächlich die CO2-Senkfunktion, die er hat, auch nach dem Pariser Abkommen, also nach internationalen Abkommen, damit er die erfüllen kann, damit Deutschland da seine Pflichten macht, müssen wir die unterstützen, die diese Pflichten erfüllen können. Und das ist immer ein Riesenproblem. Wir leben Tag ein, Tag aus mit den politischen Verteilungskämpfen um Geldmittel. Und für mich ist das wirklich irre, dass wir hier, ich sag mal, zu Recht Herrn Bolsonaro in Brasilien auf die Finger klopfen, aber die Probleme, die vor der eigenen Haustür dazu existieren, überhaupt nicht mehr auf dem Radar haben. Und das ist absolut irre. Und ich glaube, dass eigentlich die Urhausaufgabe der deutschen Politik ist, zur Kenntnis zu nehmen, dass man die eigenen Hausaufgaben vor der eigenen Haustür gemacht haben muss. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland nachhaltiges Holz produzieren, mit dem auch die Produkte, die die Kunden wünschen und die Menschen wünschen und auch der Erholungswert und der Schutzwert des Waldes im Übrigen erfolgt wird, dann ist das doch viel wertvoller, als dass man sich in Brasilien meint, einmischen zu können bei einem Kerl, der knapp am Diktator ist und der völlig schmerzfrei den Amazonas abfackelt. Es wäre eigentlich, ich habe immer gelernt, Vorbild durchführen. Und hier müsste die Bundesregierung dahin führen, dass sie sagt, guckt mal, was wir zu Hause können. Das hat man total vergessen.
Jetzt ist am 25. September, gibt es einen großen Waldgipfel des Bundesagrarministeriums mit Frau Klöckner. Erhoffen Sie sich da überhaupt noch was von, sowohl aus forstwissenschaftlicher Sicht, Sie vielleicht, Herr Ratzo?
Ja, die Hoffnung aufzugeben ist als Förster immer eine blöde Idee. Ich meine, wir müssen wirklich für 100 Jahre im Voraus sorgen. Da kann man nicht einfach sagen, so hier ohne mich, ich habe Burnout, sondern das muss irgendwie weitergehen. Ja, bisher ist die Politik leider noch nicht wirklich auf unserem Stand der Wissenschaft angekommen. Hingegen gibt es mit den wenigsten Förstern und den Waldbesitzern einen Dissens. Also da werden häufig Fronten bestärkt, die so gar nicht da sind. Die wissenschaftliche Meinung ist sich da im Wesentlichen einig. Der Wald ist absolut notwendig für uns und dem muss geholfen werden. Die ökonomischen Mechanismen, die das sonst geregelt haben, die sind im Moment außer Kraft gesetzt. Ich bin absolut dafür, dass wir die Ökosystemleistung des Waldes irgendwie monetär entgelten müssen.
Haben Sie irgendeine Hoffnung, Herr Salm, an den Waldgipfel des Bundes?
Man macht zu Frau Klöckner stehen, wie man will. Ich finde es erstmal toll, dass die Frau endlich mal überhaupt mit richtigen Hausnummern dazu in der Öffentlichkeit hantiert hat. Das hat man ja die letzten 30 Jahre schamhaft vermieden. Ja, jetzt hat eine Ministerin von Beträgen von 500 Millionen und mehr gesprochen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber das reicht nicht. Das reicht bei Weitem nicht. Auch die schönen Worte reichen nicht. Wir müssen handeln jetzt. Weil das, was Herr Ratzo gesagt hat und auch Frau Heinrichs-Vogel hat anklingen lassen, wenn wir jetzt nicht handeln, können wir das schwerlich aufholen, was wir jetzt versäumen, die nächsten 3-4 Jahre. Die Erosion schreitet fort, die Verkarstung und die Verbuschung schreitet fort. Dann ist der Aufwand umso höher. Das wird ein Vielfaches, ich betone, ein wirklich Vielfaches kosten, als wenn wir jetzt zeitnah adäquat handeln. Und da sind natürlich die politischen Parteien gefordert, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, okay, wir haben hier eine Situation, und die lösen wir gemeinsam. Und ich will Ihnen sagen, das war ja auch mal in Deutschland völlig klar. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle politischen Parteien gesagt, in Ansehung dieser Wüstenei nach den Reparationshieben, helfen wir gemeinsam, dass dem Wald geholfen wird. Und die ganze Betreuung des Kleinprivatwaldes hat da ihren Ursprung genommen, weil man gesagt hat, okay, der Kleinprivatwald kann sich nicht selber helfen, deswegen muss der Staat die Beförsterung da unterstützen. So ist das zustande gekommen. Und das hat man alles vergessen. Orientiert sich da auch nicht mehr dran und lässt jetzt gerade den kleinen Privatwald furchtbar alleine mit dieser Mammutaufgabe und frustriert die Leute noch mit erhöhten Gebühren und Beiträgen, ohne ihnen klarzumachen, wir schätzen euch, wir brauchen euch, wir nehmen euch mit, wir unterstützen euch. Und da wünsche ich mir schon, dass der Waldgipfel da Klarheit bringt und dass vor allen Dingen diese wirklich überflüssigen ideologischen Grabenkämpfe aufhören. Es geht darum, den Wald zu retten und nicht hier politische Spielchen zu treiben.
Jetzt haben wir so viel über Negatives aus dem Wald, Katastrophe, Krise, die Worte, die wir hier im Munde geführt haben. Gibt es denn eigentlich auch was Positives aus dem Wald aktuell zu berichten?
Also wie gesagt, es gibt ja schöne Pflanzaktionen jedes Jahr, organisiert zum Beispiel von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wo auch Unternehmen die Pflanzen sponsern, wo Schulklassen mithelfen, Vorschulkinder anlässlich des Tag des Waldes oder Tag des Baumes. Es gibt solche schönen Maßnahmen und das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Da sollten wir stärker Hand in Hand dran arbeiten, dass noch mehr Leute sich dazu bereit erklären, vielleicht auch mal eine Spende zu geben und solche Aufforstungsaktionen mit unterstützen. Vielleicht auch einfach, indem man dran teilnimmt, Spaten nimmt, mitmacht. Ich meine, jeder hat die Möglichkeit, wenn er das möchte, sich dran zu beteiligen.
Herr Salm, gibt es was Positives aus Ihrer Sicht?
Ich finde spannend, dass wir bei uns im Betrieb feststellen, dass das Interesse von Besuchergruppen unheimlich zugenommen hat. Wir haben seit 20 Jahren machen wir das. Wir haben junge Strafgefangene gehabt, die mit in der Aufforstung drin waren. Wir haben auch Studenten in Regelmäßigkeit. Und ich stelle fest, sobald die Leute wirklich im Thema drin arbeiten, versinken die im Wald, sind glücklich darüber. Und das sollte man mitnehmen. Man kann eigentlich Learning by Doing gerade im Wald am besten machen.
Razzo, was haben Sie Positives aus dem Wald zu berichten?
Wenn ich was Positives habe, dann aus dem Wald. Also es ist immer noch der Ort, an dem ich mich am besten erholen kann und auch mal die Gedanken schweifen lassen kann. Die Orte, an denen das möglich ist, werden leider rarer, aber trotzdem, wenn es mal möglich ist, ist der Wald immer positiv im Ganzen.
Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt 50 Minuten intensiv über den Wald diskutiert. Ich glaube, wir haben viele Themen angerissen. Wir werden in den kommenden 5 Folgen hoffentlich noch detaillierter in Einzelthemen einsteigen. Ich danke meinen Gästen, Christiane Heinrichs-Vogel, die Waldkönigin Sachsen-Anhalts, dafür, dass sie so weit angereist ist hier. Sie kommen aus der Region Wittenberg, glaube ich, oder?
Dessau.
Franz Prinz zu seinem Salm, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich habe zu danken, war ein gutes Gespräch.
Und Herr Razzo, bei Ihnen durften wir zu Gast sein.
Hat mich gefreut.
Das war der Podometer-Podcast, eine Podcast-Folge aus der Serie Landfunk. Und ich hoffe, ihr abonniert den Podcast fleißig bei allen Portalen, wo es Podcasts gibt, bei Apple Music, bei Spotify, bei Google Podcast. Ihr könnt auch eure Meinung sagen unter der E-Mail landfunk@podometer.de. Schickt einfach E-Mails, sagt, was ihr hören wollt über den Wald, diskutiert mit und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin sagt euer Marco Litzenberg. Tschüss!